Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch heute zur 14. Episode. Heute ist der Chris zu Gast und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Chris.
Hi. Hi Alex.
Servus.
Schön, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, schön, dass du da bist. Das war genau der Plan von dem Podcast, dass ich mit Brüdern und Schwestern ins Gespräch komme, dass wir dem Ganzen hier eine Stimme geben können und dass wir auch ernsthaft mal über das Ganze reflektieren können. Wir haben ja alle einen Weg hinter uns und fangen wir doch gleich mal an. Magst du uns ein bisschen was zu dir erzählen, Chris?
Ja, also zuerst mal möchte ich erzählen, dass ich es super fand, wie das jetzt zustande kam, total locker und easy, weil ich habe ja deine Podcasts gehört und dich dann über Instagram geliked, du hast mich dann auch abonniert und ja, so ist dieser Kontakt zustande gekommen und jetzt sitze ich schon hier mit dir und nehme was auf.
Ratzfatz.
Und es ist jetzt wirklich innerhalb von einer Woche passiert, also ja. Coole Sache, freut mich und freut mich auch, dass du mir hier eine Stimme gibst.
Freut mich, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Also ich selber bin jetzt mittlerweile 39 Jahre, Papa von einem 6,5-jährigen Sohn, bin ja seit ich 15 bin mit dem Thema Substanzen in Kontakt, also angefangen halt wie bei den meisten so mit 13 ungefähr das erste Mal Zigarette puffen und dann mit 15 ging es dann los so mit den ersten Bieren.
Ja.
Hat mir auch anfangs irgendwie überhaupt nicht geschmeckt.
Ja.
Und das hat sich dann halt ziemlich schnell gesteigert und ja.
Also, wenn ich mal kurz reingrätschen darf, bei dir wieder genauso auch wie bei mir. Einstiegsdroge war Zigarette, Tabak, dann ging es auf den Alkohol und dann hat man sich da auch hoch trainiert, weil man gedacht hat, man muss da auch irgendwo mithalten oder so, ne?
Ja, also Zigaretten waren auf jeden Fall Einstiegsdroge. Hm. Ich habe das halt auch immer bei meiner Oma gesehen, die hat immer geraucht. Meine Mutter selber gar nicht. Also die hat auch tatsächlich in ihrem Leben noch nicht einmal an der Zigarette gezogen.
Okay.
Bei der war eher so das Thema Alkohol, aber jetzt auch nicht so exzessiv. Es gab zwar da so den ein oder anderen Vorfall, wo ich auch so schlechte Erinnerungen als Kind hatte. Ich kann mich da zum Beispiel an den Wiesenbesuch von meiner Mutter erinnern.
Okay.
Da hat sie, glaube ich, nach dem Bierzelt sind sie noch ins Weinzelt und ich glaube, da das ist ihr nicht so gut bekommen.
Keine gute Idee.
Ja. Aber ansonsten hatte sie sich da echt immer gut im Griff. Aber trotzdem, ja, war ich halt schon sehr, wie soll ich sagen, letztendlich ist es ja immer eine Kompensation auch, wenn man es im Nachhinein dann reflektierter sieht, der Konsum von Substanzen.
Ja.
Also aus meiner heutigen Sicht ist es halt nicht so, dass der Konsum die Ursache ist, wie man es ja eigentlich in dem Moment wahrnimmt,
ja, genau,
um gleich mal ein bisschen tiefer da jetzt einzusteigen.
Wo dann die anderen sagen, ja, warum machen die das? Das weiß man doch, das soll man doch nicht machen und haben da gar kein Verständnis dafür. Ich bin da nämlich voll bei dir. Das ist einfach nur die Folgeerkrankung von einer Erkrankung, die schon oder von einem Loch oder von irgendeinem Schmerz, was auch immer. Der war schon vor der Erkrankung da, vor der Suchterkrankung.
Ja, definitiv. Also aus heutiger Sicht ist es für mich halt ein Symptom von einer anderen Ursache, ja.
Genau. Kann ich noch mal ganz kurz, du hast von deiner Mutter erzählt. Wie bist du groß geworden? Wir haben ja kurz telefoniert. Wie war das mit dem Papa?
Ja, genau, da hatten wir auch schon mal während dem Telefonat kurz drüber gesprochen, dass es auch immer sehr interessant ist, wenn man Menschen begegnet, die so eine Suchtthematik haben, dass man da oft oder eigentlich fast immer aus meiner Erfahrung heraus Kindheitsthemen findet, wo irgendwas mit Mutter und Vater nicht gepasst hat. Und so war das bei mir auch oder ist es bei mir auch. Also ich bin letztendlich das Kind einer Affäre. Mein Vater war in einer Ehe, hat auch selber zwei Kinder gehabt, hatte dann eben was mit meiner Mutter und daraus bin ich entstanden. Da gab es halt im Hintergrund auch noch die Manipulationsversuche vom Umfeld her, dass ich abgetrieben werde. Also meine Mutter hat sich dann schon bewusst für mich entschieden, aber hatte halt wirklich auch ganz schön Gegenwind. Und ja, also meine Oma wollte das damals nicht, mein leiblicher Vater war dagegen
Ich
und
bin ja heute der Meinung, dass auch ein Kind, wenn es noch im Bauch ist, nicht nur vom Blutkreislauf versorgt wird, sondern auch die ganzen Emotionen und alles mitbekommt und dass man da eigentlich schon auch so Grundprogramme mit auf den Weg bekommt. Und dann hast du ja richtig schon mal einen Scheißstart gehabt, schon sogar bevor du auf der Welt warst.
Ja, definitiv. Also es gibt auch vorgeburtliches Trauma und sowas gehört auch zu 100% damit rein. Ich kann zum Beispiel auch mal ein bisschen was erzählen, was das für mich dann für Auswirkungen auch auf mein Erwachsenenleben hatte oder auch immer noch hat. Das war zum Beispiel, ich habe nie verstanden, wieso ich mich in Gruppen unwohl gefühlt habe. Also in Vier-Augen-Gesprächen war für mich immer alles tutti und ich habe mich wohl gefühlt und ich konnte mich meinem Gegenüber gut anpassen und hatte da auch immer gute Gespräche. Nur sobald da irgendwie aus Vier-Augen sechs, acht oder mehr wurden, musste ich entweder den Clown spielen oder ich musste mich da irgendwie profilieren oder ich habe mich sehr schnell unwohl gefühlt und ich habe jetzt erst vor wenigen Monaten, kann ich eigentlich sagen, ja, auch herausgefunden, dass das auch was damit zu tun hatte, dass ich eben von dieser ersten Gruppe, die ich wahrgenommen habe in meinem Leben, wirklich, die wollten ja nicht mir jetzt irgendwie das Pausenbrot wegnehmen und mich mal ein bisschen mobben oder so, sondern die wollten mir wirklich an mein Leben, ja, also, und das ist eben auch mitunter vorgeburtliches Trauma, wenn man da so manipuliert wird. Ja, das.
Das kann ich gut nachvollziehen, hab da auch so ein bisschen Parallele jetzt, wenn du das sagst. Ich konnte mich auch immer nur in Face-to-Face-Gesprächen wirklich so öffnen und in der Gruppe habe ich halt auch immer der Max gemacht und habe halt aber eigentlich auch aus, weil die Starken fressen die Schwachen halt, ne? Und habe dann halt immer auf dicke Hose gemacht. Aber eigentlich war das schon so ein Überlebensprogramm, wo da drin ist. Auch später so der Freundeskreis, den ich mir gesucht habe, Stichwort Family, hattest du ja genau das Gleiche, ne? Das waren aber auch schon alles so Überlebensstrategien, weil man braucht ja Verbündete. Aber will ich da gar nicht so groß unterbrechen.
Ja, es geht halt darum, mit aller Gewalt irgendwie dazuzugehören. Also aus meiner Sicht so, und das war halt bei mir in der Schule auch offensichtlich, dass ich dann ja auch zum Teil gemobbt habe. Und aus heutiger Sicht, ja, es tut einem dann auch irgendwann leid. Also klar,
Ich war
so.
auch eher so der Täter gewesen. Hab mir auch immer Freunde gesucht, die 2, 3 Jahre älter sind wie ich. Aber im Endeffekt war das aus einer Unsicherheit heraus halt, ne? Jetzt heute weiß ich das halt auch, ne?
Ja, also das war mal das erste Thema, so wo bei mir die Traumatisierung losging. Das ist auch, also im gegenwärtigen Moment mein großes Thema, Traumata erkennen und bearbeiten.
Okay.
Das mache ich täglich, das ist meine tägliche Praxis, das hat mir Stabilität gegeben. Ich hatte ja dann auch wirklich also meine Selbstmedikation ging, wenn man jetzt mal will, mit Substanzen. Ich sage jetzt bewusst Substanzen, weil sie eigentlich auch schon vorher losging. Ich habe zum Beispiel auch ewig lang am Daumen gelutscht. Ja, also
Ja.
das war auch schon so eine Selbstregul, so ein Versuch, mich selbst zu regulieren.
Ja,
Ja,
kompensieren.
also
Ja.
klar, ich konnte ja noch nicht mit 3, 4, 5 Jahren irgendwie losziehen und mir irgendwelche Substanzen reinziehen. Wer weiß, vielleicht hätte ich es sogar gemacht.
Ja, ja,
So,
ja. Ich
aber
wahrscheinlich auch
da.
safe, ich wäre dabei gewesen.
Also es ging schon sehr früh los und ich hatte auch immer das Thema mit dem Essen. Also ich wiege jetzt aktuell fast 80 Kilo, aber das war nicht immer so.
Ja.
Ich hatte mit 15, 16 hatte ich so meinen ersten Peak, da hatte ich 90 Kilo
Okay.
bei ungefähr, ja, ich schätze mal, da war ich so 1,70 Meter ungefähr. Jetzt bin ich mittlerweile 1,83 Meter. Aber ich war halt wirklich pummelig und dick und ja, habe dann irgendwann meine erste Diät mit Haschisch und Bier gemacht. Ja. So,
Okay.
das hat dann auch recht gut funktioniert. Innerhalb von 6 Wochen habe ich da 30 Kilo abgenommen. Das war wirklich massiv.
Da hast du aber ordentlich Gas gegeben, oder?
Ja, das kann man so sagen. So ist auch alles andere als gesund und natürlich auch nicht nachhaltig. Also irgendwann hatte ich das dann auch wieder drauf und mein nächsthöherer Peak war dann 125 Kilo.
Ja.
Und ja, es ging halt dann immer wieder auch, von dem habe ich mich dann wieder 30 Kilo runter. Dann war ich mal eine Zeit lang auf 90 und dann irgendwann war ich wieder auf über 100 Kilo. Also Essen hat auch immer eine Rolle gespielt und vor allem halt auch dieses emotionale Essen. Essen einfach, um auch was zu kompensieren
Ja,
und
genau, das hat ja nichts mit Ernährung zu tun, sondern das hat was mit Dopamin zu tun, bitte, und mit auch so einem Schutzpanzer und so, ne?
genau, also so aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist halt, ich habe da mal ein ganz interessantes Buch gelesen. Leider fällt mir jetzt dieser Begriff nicht ein, aber es gibt so ein Hormon, was ausgeschüttet wird,
Ja.
wenn man eben Nähe hat und kuschelt.
Ach ja,
Ja,
Oxytocin,
du bist
das ist.
nah dran, deswegen habe ich gesagt, mir fällt es nicht ein,
Ja, genau.
weil
Das passiert beim Stillen auch und so. Und bei der Geburt wird es ausgeschüttet und so, ne?
ja, genau, richtig. Und genau dieses Gefühl hat man auch, wenn man von innen so stark berührt wird, wenn der Magen eben so extrem voll ist,
Ah.
dann fühlt sich das so ähnlich an, nur von innen anstatt von außen. Also
Okay, interessant.
und
Ja. Was ich nochmal kurz anstoßen wollte, bei mir ist ja so ein bisschen auch so der rote Faden, wie geht's in so eine Sucht rein? Und wir sind ja alle Individuen und wie geht's dann auch wieder raus? Genau, dass wir dann uns nochmal vorstellen, wie das so von der Jugend an deine Suchtkarriere oder so, wie das so weiterging.
genau, also um da bei dem roten Faden zu bleiben. Wir waren ja bei dem vorgeburtlichen Trauma,
Ja.
was mich begleitet. Und dann ging es eben über, dass meine Mutter sehr früh berufstätig wieder war, nachdem ich geboren wurde. Und das hieß halt für mich, dass ich mit 6 Monaten schon wieder in die Krippe gegeben wurde.
Okay, mies.
Und das ist halt auch aus, also meiner Sicht viel zu früh. Und
Ja.
natürlich können die Leute sich da vor Ort auch nicht in dem Umfang um Kind kümmern, wie eine Mutter das tun würde.
Naja, du hast halt überhaupt
Und
keinen Halt, ne? Und du wirst, das hat nichts mit Geborgenheit zu tun dann.
ja,
Und
also ich hatte dann zum Beispiel auch von meiner Mutter immer diese Sätze noch im Ohr. Und zwar auch positiv. Also ich dachte, ja, ich war ja so ein liebes Kind, weil meine Mutter immer gesagt hat, du hast nicht geweint. Aber es ist halt nicht normal für ein Kind, bis es sprechen kann, dass es nicht weint. Sondern wenn ein Kind halt nicht mehr weint, dann bedeutet das, dass es aufgegeben hat.
Ja.
Also, dass es halt gemerkt hat, dass es die Energie nicht wert ist, aufzubringen, zu weinen, weil da eben nichts passiert, weil eben,
Kein
ja,
Feedback
und das,
kommt.
genau,
Beim
weil letztendlich ist es ja, wenn du nicht sprechen kannst, dann weinst du halt, um deine Bedürfnisse gestillt zu bekommen, ja.
Ja, wenn dann aber nichts kommt, dann lernst du ja, okay, ist sinnlos. Bei mir ist es umgekehrt. Meine Mutter sagt immer, ich habe mit jedem gelacht, ich war immer gut drauf und so. Ich weiß heute zum Beispiel auch, dass ich relativ früh wusste, gerade wenn ich auf Frauen zugehe und lach mit denen, dass die mir dann Schutz geben. Eigentlich richtig krank, ne? Also ich habe schon als kleines Kind mir Verbündete gemacht bei einfach der Kindergärtnerin oder irgendwelchen Frauen oder sonst irgendwie was, weil generell war halt das Leben nicht safe und ja, braucht man halt Verbündete in einer gefährlichen Umgebung. Also Parallele wieder zu dir, bisschen anders, aber irgendwie dasselbe Prinzip, ne?
Ja, ist spannend.
Ja.
Ja.
Ja, erzähl mal weiter so mit dem, wie es reinging.
Genau, also ja, und dann so, also meine Kindheit war gefühlt für mich immer super und ich hatte da jetzt auch keine großen Themen mehr. Natürlich hat sich das dann alles so ein bisschen mit reingezogen, so, aber mir war das ja nie bewusst. Und ja, ich musste halt einfach irgendwie immer funktionieren. Also als ich dann älter wurde, ich wurde halt dann immer gelobt für saubere Sprache. Meine Mutter war halt zum Beispiel auch, Tischmanieren und sowas waren ihr total wichtig. Und so alles, was irgendwie mit Lebendigkeit zu tun hat, aus heutiger Sicht war das gefühlt für sie halt einfach nur mega anstrengend. Ja. Und ich bin jetzt selber auch Papa und dann hat man eine Ahnung, wie viel Energie so ein Kind mitbringt. Und das kann ich aus heutiger Sicht halt auch richtig gut nachvollziehen, dass einem das einfach mal zu viel wird. Ja, und dann, ja, also bei mir ging das tatsächlich mit dem Konsum so von meiner Erinnerung erst so in der 5. Klasse los. Also genau, da war ich so 13. Das war jetzt so dieses klassische, Mama ist am Abend nicht da und ein Spätzle ist da und wir gehen mal zum Zigarettenautomaten und ich kann mich noch erinnern, damals so die erste Schachtel, ich glaube 4 Mark hat das gekostet.
Das weiß ich auch
So.
noch, ja.
Und dann, was hat denn die Oma, was raucht denn die Oma immer? Und das weiß ich auch noch. Also die hat immer Lord Extra geraucht. Und also auch und dann habe ich mir natürlich die Schachtel gezogen, ja? Und dann haben wir halt erstmal so richtig schön haben wir richtig schön gepafft. Und ich habe dann, glaube ich, auch gleich Durchfall bekommen und so, aber irgendwie hat es mir auch getaugt so und da.
Abenteuer halt, ne?
Ja, sowas
Abenteuer der
Verbotenes
Erwachsenen.
tun
Ja,
und
genau. Und die Erwachsenen machen das. Und aber beim Rauchen muss man als junger Stöpsel echt lang trainieren, bis das auf Lunge dann so mal cool ist, ne?
ja, das hat bei mir auch tatsächlich länger gedauert. Also es ging dann eine Weile mit dem Puffen und ich glaube erst so mit nach einem Jahr oder 1,5 Jahren, ich habe dann auch immer mehr Leute in mein Leben gezogen, die halt auch so drauf waren, die dann hier mal heimlich geraucht haben und da
Ja.
und irgendwann kam es halt dann dazu, da habe ich dann mit einem Spätzle da irgendwo im Wald drin, haben wir uns dann in so einem Loch verkrochen und dann die erste Kippe mal auf Lunge, so richtig schön schwarz vor Augen und dann hat es uns da weggebeamt und
Alter, ich habe einen
ja.
Kumpel gehabt, ne? Wir haben unseren Eltern gesagt, dass wir jetzt im Rotkreuz mitmachen, so vereinsmäßig. Und dann sind wir jeden Dienstagsabend mit dem Fahrrad halt irgendwo in der Wald auf eine Bank gefahren und haben dann halt nur gequalmt und so. Wir waren, glaube ich, einmal da, haben uns angemeldet und dann haben wir ein halbes Jahr lang nur geraucht und waren nie mehr dort gewesen.
Ja,
Dass
lustig.
man halt so spät noch raus durfte damals, ne? Weil das war schon zu spät für das Alter.
Ja, und die Eltern wissen das ja letztendlich, aber sie machen die Augen davor zu. Sie wollen es nicht wahrhaben, weil ich musste jetzt wirklich lachen, als du es erzählt hast, weil es wieder so eine Parallele gibt. Zum Beispiel, ich hatte dann irgendwann einen guten Freund Und der hatte ein Lager in der Scheune von seiner Oma. Also das war so richtig cool. Aus Brettern hatten wir dann Lager und im Winter auch mit Gasheizung und so. Also es war
Wow.
echt mega. Und da haben wir uns halt immer zurückgezogen. Und er war so punkmäßig unterwegs. Ich war eher so, ja, neutral bis eher so Richtung Hip-Hop. Hat's mich da immer so gezogen von der kulturellen Schiene her. Und ich war aber zu der Zeit auch noch aktiv Basketball spielen.
Ja.
Und es war immer freitags. Und irgendwann hatte ich halt da mal keinen Bock zum Basketball zu gehen und bin dann zu ihm gefahren. Und das hat sich dann wirklich so etabliert, dass ich freitags immer zu ihm fahre und ich habe dann auch noch Geld für die Fahrkarte fürs Basketball bekommen. Also perfekt. Ich hatte dann immer Kohle und ich habe das dann auch wirklich über Monate hinweggezogen. Und ich bin so ein krass guter Lügner gewesen, dass, also heute denke ich mir, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie nur leicht flunker. Und früher, da habe ich meine Lügen und ich habe mir die auch merken können. Also ich habe auch ein halbes Jahr später noch genau gewusst, wann habe ich was gesagt und habe das dann teilweise auch immer wieder in meine Geschichten mit einfließen lassen, die Lügen, damit die halt glaubwürdiger sind und so.
Ja.
Also
Du
ich
hast
habe
geguckt,
echt,
dass der Laden läuft.
ja, und eben dadurch, dass ich da noch Kohle bekommen habe, es war ideal. Und ich bin dann da immer aus dem Lager gekommen und ich habe ja nach Rauch gestunken, ne? Und also da braucht mir meine Mutter nicht erzählen, dass sie das nicht kapiert hat. Aber das ist ja erst der Anfang der ganzen Story. Es wurde ja alles noch viel extremer und dass da bewusst weggeschaut wurde, ist aus heutiger Sicht halt offensichtlich.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja, also ich habe mir jetzt auch schon Gedanken gemacht, ja, was erzähle ich hier überhaupt? Und es gibt so viel und so, damit es so chronologisch auch jetzt noch für den Zuhörer irgendwo Sinn macht.
Ja.
Also ich bin da in diesem Lager und Alkohol hat da noch nicht so eine Rolle gespielt, sondern es ging halt wirklich nur ums Abhängen,
Ja.
Rauchen, also Zigaretten rauchen und wir haben halt da immer Mucke gehört, was uns gepasst hat. Was natürlich dann auch zu Hause hätte ich da nicht Hans Söllner oder was wir uns da immer angehört
Der
haben
Vater
und
hat dann Marihuana, bam.
genau und der Kumpel, der hat halt auch schon hin und wieder mal ein Bierchen getrunken, aber das war noch nicht so meine Welt. Also
Ja.
da war ich so 14 rum und da ging es wirklich so ums Rauchen und auch Blödsinn machen, Abenteuer leben.
Genau.
So und ja und dann aber irgendwann so sechste, siebte Klasse ging es dann schon los. So, ja, Schullandheim, weiß ich dann noch, da haben wir dann irgendwie auch mal zwei, drei Bier getrunken. Viele haben dann noch einen auf cool getan und ihr Bier mehr weggeschüttet wie reingeschüttet. Aber das hat sich natürlich dann alles mit der Zeit immer mehr zum Reinschütten verändert. Also,
Das
so.
war auch was, da wo man mit angegeben hat eigentlich, ne? So.
Naja, so zwei, drei Bier, wenn man getrunken hat, das war damals schon, ja, da gehört man schon zu den Erwachsenen, so auf gut Deutsch, ja,
Ja.
also da hat man schon zu den Großen gehört und ja, da gab es dann auch immer Leute aus der Klasse, die sind dann schnell zum Bieseln gegangen und sind dann zurückgekommen und das Bier war leer, ja, und so,
Ah, Gott, oh
also
Gott, oh Gott. Ja.
eigentlich hat man es gar nicht gemocht, also
Ja.
auch mir ging es so, dass geschmacklich hat es mir überhaupt nicht getaugt.
Ja.
Aber ich habe mich halt da reingezwungen
Aber
und ich
so
habe dann auch.
der erste Rausch ist dann schon was, wo du denkst, so hoppla, was geht denn da ab, ne?
Oh ja, oh ja. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war wirklich eine krasse Geschichte. Da war ich 15, also ich
Ja.
durfte eigentlich noch kein Bier kaufen.
Ja.
Wir haben es aber natürlich, wie jeder, der was kaufen will, bekommen.
Ja.
Ja, das ist ja. Ist ja immer diese, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja.
Bleib mal bei der Story jetzt und genau, wir haben halt Bier gekauft und ich glaube für jeden vier oder fünf Stück.
Ja.
So, und wir waren zu dritt und uns war klar, heute schießen wir uns ab. Also das wussten wir.
Ja, war der
Ja,
Plan.
genau, ich hatte schon mit meiner Mutter war ausgemacht, ich übernachte bei eben besagtem Spätzl da in dem Lager
Genau.
und genau, wir sind dann noch, nachdem wir das Bier geholt haben, zum Getränkemarkt unseres Vertrauens. Also der war auch direkt unter dem Lager, gab es einen
Wahnsinn.
Getränkeladen,
Der
genau.
Alkoholdealer.
Und Ja, der hat uns da eher so immer mit Spezi versorgt und die Gasflaschen konnten wir da kaufen.
Ja.
Aber es wurde dann später auch der Alkoholdealer und an dem Tag habe ich dann noch nebenbei eine Flasche Apfelkorn da mitgehen lassen, weil wir wollten ja besonders cool sein oder ich.
Ja.
Und habe dann noch so eine 0,7er Flasche Apfelkorn geklaut und das war dann unser Proviant für den Abend. Ja, jeder hatte 4, 5 Bier
Wow.
und eine Flasche Apfelkorn mit 15 und unsere Toleranz war ja damals noch nicht so hoch.
Ja. Ich weiß auch
Und
schon, wie es ausgegangen ist, aber erzähl mal weiter.
ja, wir sind dann auf jeden Fall nicht in das Lager gefahren, sondern zu einem Jägerstand
Okay.
in der Nähe da.
Ja.
Und ja, der hatte Platz für zwei Leute, da saßen die anderen beiden oben. Und ja, ich stand dann meistens so auf den Treppen rum und dann haben wir halt eine nach der anderen gekippt und so. Und ich glaube, ich hatte dann 4 Bier schon drin. Und die anderen hatten 3 und einer wollte seins nicht mehr. Dann habe ich das auch noch getrunken. Und dann war ich so besoffen, dass ich von diesem Jägerstand runtergefallen bin.
Aber
Und bin dann da, drunter war alles voller Brennnesseln. Bin dann da in die Brennnesseln reingefallen, ja. So, hab gelitten wie noch mal was. So, ist mir nichts großartig passiert. Ich lag halt da in diesen
Gott.
Brennnesseln drin. So, ich bin irgendwie aus 2 Metern oder so runtergefallen.
Ja.
Das Gute ist, man tut sich ja meistens nichts,
Ja,
wenn man
besoffen
so einen
haben's Glück.
Rausch, genau, sagt man ja auch und es stimmt halt auch meistens.
Meistens.
Ja, und es hat dann angefangen zu schütten wie aus Eimern und ich lag da am Boden und ich konnte mich halt nicht mehr auf die Beine stellen. Ich war wirklich da total am Boden zerstört,
Ja.
kann man gut sagen dazu.
Ja.
Und die Jungs, die haben dann den Ernst der Lage nicht kapiert, die haben dann auf jeden Fall sich noch einen Spaß draus gemacht und haben mir dann noch den Apfelkorn als Medizin eingeflößt. Und ich
Gott.
habe dann noch irgendwie 10 große Schlücke von dem Apfelkorn genommen. Ich war wirklich, also die Flasche war am Ende fast leer und ich habe dann wirklich gekotzt, was das Zeug hier hält. Also es
Ja, ich.
war nicht mehr normal und ich wusste auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Also
Ja, ich habe mit 15 auch das erste Mal richtig gekotzt auf Alkohol, auch mit einer Story beim Kumpel übernachtet und so. Und da sind wir noch auf die Musik, hieß es so, wo so Bands spielen und in so Turnhallen, ne? Das war ja im Randgebiet von Frankfurt, aber ländlich. Und da haben wir halt auch dann beim Kumpel übernachtet und der hat dann von seinem Vater irgendwann, also dort ein paar Bier getrunken, das ging so. Mit 15 habe ich das schon gut vertragen. Aber als wir dann bei ihm noch Party gemacht haben, als das die Turnhalle da um 1:30 zugemacht hat oder so, hat er Uso geholt. Und dann,
Oh, weia.
ja, haben wir noch Uso getrunken. Und den Uso habe ich halt dann später auch rückwärts getrunken. Und ich habe da halt so heftig kotzen müssen und diesen Uso-Geschmack die ganze Zeit. Deswegen trinke ich heute noch, also immer noch nicht gern Uso. Ich meine, ich trinke jetzt eh gar nichts mehr so, aber Uso finde ich, das, ja, da bin ich irgendwie mit 15 dann da hängen geblieben beim Uso-Kotzen.
Ja, also wenn ich jetzt meine Story nochmal mir so selbst zuhöre beim Erzählen, denke ich mir auch eigentlich, wäre das ja der perfekte Einstieg gewesen, nie wieder was zu saufen, ne?
Ja.
So. Aber wie es halt so ist mit diesen Vorsätzen, von wegen, ich trinke nie wieder was und so, die halten ja meistens leider nicht sehr lange an.
Da wartet halt ein großes Abenteuer auch, ne?
Ja, der gesellschaftliche Druck ist halt auch enorm. Also
Das stimmt.
so, ich meine, es gab dann noch zig Stories, wo ich mich übergeben habe vom Alkohol. Also
Also gerade in Bayern und so ist es schon so. Da kriegst du auch recht früh von den Erwachsenen Alkohol. Ich habe als kleiner Stöpsel mit meinem Opa im Garten gearbeitet und dann durfte ich immer mal vom Bier nippen oder später auch schon, da bist du noch lange nicht 16, dann heißt es aber so, ja, der verträgt ja noch nichts, wenn du auf einer Feier was kriegst und das prägt sich halt ein. Was heißt, der verträgt noch nichts, also musst du trainieren, dass du halt was verträgst. Und in Bayern musst du schon, also ja, als junger Kerl musst du da irgendwann richtig trinkfest sein, sonst siehst du blöd aus.
Ja. Ja, richtig. Also, ja, an dem Abend, das war halt dann auch richtig so mit Gallekotzen da,
Ja,
bis nichts mehr ging. Also, das war richtig hässlich.
ja.
Die haben mich dann letztendlich dann da auch in dieses Lager ge getragen und das habe ich dann auch noch voll gekotzt. Also es war einfach alles mega eklig und ja,
Aber nichts draus gelernt.
nichts draus gelernt, nee.
Heute schon,
Und
damals nicht.
heute, ja, aber
Ja.
nee, es war ja der Einstieg. Es war
Genau.
ja der Einstieg des Ganzen und es ging ja dann auch munter weiter. Also es wird dann von einer, was hatten wir hier, ständig irgendwelche so Schlagerpartys und irgendwelche Dorffeste und wir sind natürlich auch, weil ich bin aus der Nähe von München, dann mit gefälschten Ausweisen auch immer in die Diskotheken rein, so dass wir zumindest dann bis Mitternacht durften wir dann immer bleiben, aber das hat uns ja gereicht, weil 3, 4 Bier und so mehr haben wir damals nicht vertragen. So, da eins beim Hinfahren, eins beim Rückfahren, also 3 Bier drin, also dann warst du auch schon bei deinen 4, 5 Bier
Okay.
an so einem Abend und das war halt dann so der Pegel, der so bis 17, 18 angesagt war.
Ja.
Ich habe da auch tatsächlich mal in der MPU, weil ich habe auch dann irgendwann MPU machen müssen,
Ja, ich auch.
habe ich dann auch mal diesen ganzen Konsum reflektiert. Das war wirklich ganz hilfreich,
Ja.
weil ich selber da mir nie die Mühe gemacht
Wo ich
habe.
jetzt kurz erschrocken bin, weil du sagst, du kommst aus dem Münchner Raum und ich komme mal aus dem Umfeld von Frankfurt, also Aschebesch. In Aschebesch reden sie hessischer, babbeln sie hessischer wie die Hessen, aber Aschaffenburg ist halt noch Bayern. Aber natürlich für einen Münchner ist das natürlich sehr grenzwertig, wenn ich sage, ich komme aus Bayern. Oh Gott. Bin ich kurz
Ja, auf jeden
erschrocken, weil
Fall.
du bist dann der wirkliche Bayer.
Ja, geboren bin ich ja eigentlich in Niederbayern,
Ah,
aber
okay.
das hört man bei mir halt überhaupt nicht mehr.
Gar nicht.
So, weil uns haben sie ja in der ersten Klasse schon, ja, wie man es halt in der Schule macht, ja, man versucht ja da alles sich zurechtzuschnitzen, wie man es braucht, und da haben sie uns halt immer, ja, dazu erzogen, schön Hochdeutsch zu reden.
Ja.
Und deswegen ist von meinem niederbayerischen Dialekt nur noch dann
Nichts.
was vorhanden, wenn jemand mit mir auch niederbayerisch redet. Ja.
Ja, okay. So, da hast du deinen ersten Alkohol, oder sagen wir mal so, hast du deine erste ordentliche Alkoholvergiftung gehabt? Wie ging es denn dann weiter?
Genau, das war ja alles noch in der Schulzeit. Da hatte ich noch überhaupt also ich glaube, ich habe einmal, da war ich so in der 9. Klasse, da hatte der große Bruder vom Späßel, der hatte mal was zum Kiffen. Ja, da haben wir dann auch mal mitgekifft, aber das war wirklich so, kannst sagen, ja, immer nur in den Ferien mal und dann auch wirklich nur einmal.
Ja.
Und da hatte ich nicht so einen richtigen Kontakt, habe auch nie was gemerkt. Und dann, als ich in der 10. Klasse war, da ging es dann so langsam los. Also da hatte ich dann einen Klassenkameraden, der hat halt immer mit der Bong daheim gechillt. Und ja, das Saufen, das hat mir immer wieder Probleme bereitet, weil A, hat es mir insgeheim gar nicht geschmeckt, ja. Und ich habe es halt einfach nur gemacht, um dazuzugehören. Und ich habe mich halt auch immer regelmäßig verschätzt, gerade wenn halt dann auch härterer Alkohol ins Spiel kam. Und habe dann mich immer wieder ausgekotzt. Und deswegen
Ja gut, eine Toleranz sich aufbauen ist schon Arbeit, ne?
ja, auf jeden Fall, da gehört schon was dazu.
Ja.
Ja, die war auch letztendlich dann schon da, nur als ich halt dann das erste Mal so richtig mit dem Kiffen in Kontakt gekommen bin und dadurch dann auch sich ein ganz neuer Freundeskreis eröffnet hat, bin ich ganz schnell vom Saufen zum Kiffen. Also es war dann auch, ich hatte dann so Säuferfreunde, mit denen konnte ich aber nicht kiffen und mit den Kifferfreunden konnte ich nicht saufen und
Ich war
so
dann so
ist.
froh, wo ich meine Kifferfreunde kennengelernt habe. Da habe ich mich zum ersten Mal richtig daheim gefühlt und habe nicht einfach nur mitgemacht, sondern das hat mir dann nach einer Weile echt gut getan, Spaß gemacht. Mir hat der ganze Film viel besser gefallen als dieses harte Saufen. Und da ist auch meine Family dann angefangen, wo die geboren worden ist, wo wir uns dann so alle gefunden haben. Das lief eigentlich erstmal bei mir alles übers Kiffen.
Ja, das ist echt ein Stichwort, das mit der Family. Also es ging dann bei mir auch ratzfatz, dass ich dann diesen Freundeskreis sehr wertgeschätzt habe und dann auch über meine Familie gestellt habe und auch gesagt habe, das ist halt meine Ersatzfamilie, da werde ich aufgefangen, die haben ein Ohr für mich und es ging halt auch nicht nur darum, einen ganzen Tag Blödsinn zu reden, sondern ich konnte auch mal über meine Gefühle reden und wir haben uns halt auch auf einer ganz anderen Ebene ausgetauscht und diese Freundschaft hatte halt auch eine gewisse Tiefe, die habe ich halt
Absolut,
immer vermisst
absolut.
und
Also
ja.
da fühle ich auch voll mit dir, weil Saufen ist halt ein ganz anderer Film. Und beim Kiffen, vor allen Dingen in meiner Clique, die haben auch alle Abitur dann später gemacht und so. Und wir haben dann schon echt auch, für mich war schon immer so, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist der Sinn? Was soll Gott sein oder bla 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 oder auch unsere Gesellschaft und ach, damals ging es dann auch stellenweise um Politik oder wir haben halt auch einfach diskutiert, diskutiert und aber Sachen, wo mich halt echt getatscht haben, ne? Und ich hatte endlich Leute, mit denen konnte ich tiefe Gespräche führen. Das ging da los. Das habe ich halt echt gesucht und gefunden dann. Weil beim Saufen führst du keine tiefe Gespräche eigentlich so.
Nee, da kommt nicht viel bei rum. Das
Ja.
vor allem meistens gab es ja dann doch auch viel Intrigen und Probleme durch die Sauferei, weil eigentlich keiner mehr wusste, was genau passiert ist. Und ja,
Ja,
es ist.
die Leute werden aggressiv, stelleweise und oh, der eine wird weinerlich, der andere wird aggressiv. Ich bin immer unheimlich albern geworden und risikofreudig. Ja, Kiffen war da schon mal ein ganz anderes Style, wo ich dann für mich gedacht habe, ja, das könnte so mein Style sein, so damit, das ist mein Ding. Hatte ich mir dann
Ja,
gedacht.
das, also ich bin da auch dann eben in der 10. Klasse ziemlich so nebenher geschwommen. Also ich habe selber gar nicht so viel gekifft in der Zeit, sondern ich saß halt mehr bei denen mit dabei und klar, so hin und wieder habe ich dann schon was geraucht, aber
Ja.
wirklich auch nur so hier und da gezogen. Aber ich bin immer tiefer und ja, auch gefühlt so. Ja, hat sich so subtil eingeschlichen in mein Leben, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. So anfangs habe ich dann auch immer mit Augentropfen gearbeitet, wenn ich halt heimgekommen bin, dass meine Mutter das nicht merkt und die hat auch jahrelang nichts gemerkt. Also eben das, oder sie hat halt auch nie was gesagt, ja,
Ja.
und wollte da einfach auch nicht drüber sprechen. Und
Ja. Weißt du, warum
ja,
du
und
rote Augen kriegst beim Kiffen?
nee.
Die Gefäße, also du entspannst ja und die Gefäße weiten sich da und auch halt die Gefäße, die Adern in den Augen weiten sich und deswegen siehst du dann halt da das Blut. Deswegen kriegst du da rote Augen.
Okay.
Ja.
Ja, also in mir ist auch irgendwie immer so eine Anspannung da gewesen und ich glaube, weil bei mir waren die Augen immer extrem rot, so dass es für mich halt auch einfach eine Möglichkeit war, mich zu entspannen.
Ja.
Also ich hatte gar kein anderes Werkzeug zu entspannen wie das Kiffen. Also Sport war zwar für mich schon, ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe das halt einfach nicht gemacht. Es war
Ja.
mir viel zu anstrengend alles. Und ja, deswegen, also meine Augen waren immer ultrarot. Also
Okay.
mir hat man es wirklich immer auf einen Kilometer angesehen, wenn ich stoned war.
Ja, also ich habe sehr viel Sport gemacht, weil ich schon von meiner Mutter da extrem früh gefördert worden bin und war da immer in mehreren Vereinen gleichzeitig und auch bei der Schule war ich dann immer, wo die Schulen gegeneinander angetreten sind, in allen Bereichen, was es gab, war ich da immer mit dabei und habe mir dann so Skills auch angeschafft, habe dann so Karate gemacht dann mit 14, 15. Und dann habe ich auch trainiert, dass ich Flickflack und Salto kann und so Zeug. Aber das war alles nur für meine Fassade. Für, dass ich halt der Starke bin. Und ja, ich hatte eine Riesenangst davor, zu den Schwachen zu gehören. Und deswegen habe ich da einen Haufen Energie aufgewendet, möglichst fit zu sein und auch, obwohl ich mich nie so gehauen habe, ne? Wenn mir jemand was wollte, dass ich halt richtig krass drauf hab und der dann alt aussieht, ist nie dazu gekommen. Aber es war
Ja, Gott
auch,
sei Dank.
ja. Aber ich habe meine ganze Truffzeit davon gezehrt, dass ich bis in die Jugend rein, von der Kindheit an so extrem viel Sport gemacht habe. Das wird ja dann alles aufgefressen. Aber da glaube ich, habe ich sehr von gezerrt, wenn ich mir andere Kumpels angeguckt habe, wie schnell die abgebaut haben, stelleweise. Ja, war das eigentlich eine Sache, da habe ich ganz, habe ich mit der richtigen Sache kompensiert. Ja, weil du Sport gesagt hast. Aber okay, irgendwann hattest du deine Kifferfreunde gehabt. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Naja, ich war dann so 18, war schon auch gut dabei.
Ja.
Also ich habe dann irgendwann bin ich natürlich dann, also was heißt natürlich, aber ich habe dann diese Entwicklung gemacht vom Alkohol zum Kiffen. Also Alkohol war dann für mich total tabu, es ging gar nicht mehr, es ging nur noch Kiffen, Kiffen über alles. So, und ich habe dann auch relativ schnell halt gemerkt, dass mich das ja auch ein bisschen Geld kostet. Hab
Ja.
dann angefangen, eben immer so für andere mitzukaufen, dass ich halt meinen Konsum umsonst hatte. Und
Ja,
das hat sich dann auch immer, ja, ich bin dann so mit meinem, ich hatte ja schon erzählt, dass ich so auch dieses Hip-Hop-Ding gefeiert habe. Also
ja.
kam mir halt da so ein bisschen auch gangstermäßig vor. Ja, ich hatte
Ja,
meinen
der
Konsum, ich
Dealer.
konnte ein bisschen verchecken.
Ja,
Man ist
ja.
natürlich dann auch in einer Position, wo die Leute dann nett zu einem sind und so. Und das hat mir
Genau.
natürlich alles
Der
gefallen.
Dealer ist derjenige, der 2 Stunden zu spät kommt und alle freuen sich und feiern ihn.
Genau. Ja, also das ging bei mir auch ziemlich schnell. Ich meine, die Geschichten sind ja alle schon verjährt, deswegen kann ich das ja erzählen, aber
Ja.
so, ich hatte dann anfangs immer so meine 2, 3, 4, 5 Gramm gekauft. Das ging, glaube ich, so die ersten, vielleicht ein halbes Jahr lang und dann habe ich mir gleich 100 Gramm geholt. So
Die Platten,
ging
so
das,
grüne Platte.
genau, da
Genau,
gab
das
es
haben
bei
wir auch
uns
immer.
immer
Wir
den
haben es
Hasch und
plattenweise geholt dann später.
Dann habe ich halt einfach immer abgegeben, was ich nicht gebraucht habe, und
Ja, man
das lief dann
finanziert sich
immer
seinen
recht
eigenen
lange gut.
Konsum halt, ne? Bis hin,
Genau.
dass man dann auch ein bisschen Taschengeld hat und ist halt mega cool, auf jeden Fall.
Ja, und so habe ich dann einfach so vor mich hingelebt, habe dann auch eine Ausbildung angefangen. Also ich habe dann schon gearbeitet und so, war aber total planlos. Ich habe dann eine Ausbildung bei der Bundeswehr angefangen. Ich war so planlos, dass ich mich als Zeitsoldat beworben habe und so. Und ich war aber noch 17,
Ja.
war total am Kiffen und so. Das ist aber irgendwie bei den ganzen Tests auch nicht aufgefallen. Und ich habe dann sogar gut abgeschnitten. Und am Ende hieß es dann, ja, Sie sind aber erst 17, so, ja, wir könnten Ihnen hier eine Ausbildung anbieten. Und dann habe ich dann eine Ausbildung als Kommunikationselektroniker angefangen. Total lost, ich hatte überhaupt nichts damit am Hut. So, bin dann jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe dann,
Alter.
damit ich um 7 in der Kaserne sein kann, weil ich auch noch einen recht langen Anfahrtsweg hatte. Und
Wahnsinn.
dann, und dann bin ich halt total fertig wieder nach Hause gefahren. Damals konnte man in der S-Bahn noch die Fenster aufmachen, habe dann oft auf dem Heimweg schon gekifft in der S-Bahn noch
Ja.
und bin dann sofort von zu Hause zu meinen Spezies zum Kiffen und da bin ich dann meistens so halb auf dem Stuhl eingeschlafen
Ja, ja, ja.
und dann noch während der Probezeit habe ich dann das wieder gekündigt und habe dann noch eine Lehre als Bürokaufmann angefangen, weil ich
Okay.
dachte mir ja so, Computerspiele machen mir Spaß, ich sitze gern vorm Computer, also mache ich das.
Okay.
Ja, und das war aber dann
Aber das mit der
echt.
Bundeswehr ist super lustig, ne? Das Leben schreibt schon geile Geschichten.
Naja.
Ja.
Ja, das ist 3 Monate lang, also. Und
Wahnsinn.
ich hatte wirklich mit dieser ganzen Thematik nichts am Hut. Also so Strom, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich war dann in der Berufsschule auch immer so verloren da, dass
Okay.
ich dann in irgendwelchen Prüfungssituationen und so habe ich immer zu den Nachbarn geschaut, ja, wie haben die jetzt ihre Stromkreise geklemmt und so und habe das dann einfach nachgemacht, weil
Okay,
ich
okay.
total planlos war und einfach auch total verstrahlt unterwegs.
Mein erster Beruf ist
Ja.
Elektroinstallateur, wo ich gelernt habe damals. Aber gut, du hast dann, das kenne ich nämlich auch, man hat dann einfach gearbeitet, hat einfach geguckt, wie, dass man so schnell wie möglich wieder zu seiner Family kommt und hat sich einfach durch die Woche gequält und aufs Wochenende gewartet.
Ja, richtig, genau. Man lebt fürs Wochenende so in
Genau,
etwa.
da fing es bei mir auch schon an, wo ich dann gemerkt habe, Alter, soll ich das? Ich meine, ich habe ja da noch Schlitze geklopft und was weiß ich was gemacht. Ich habe da recht schnell Verantwortung gehabt und habe im ersten Lehrjahr schon Baustellen, nicht bis zum Schluss, aber so die grobe Installation alleine gemacht und so Zeug. Und da habe ich mir gedacht, ey, das soll ich jetzt bis heute wäre es ja dann 67, ne? Und das fand ich alles irgendwie gar nicht geil. Was für eine Energie mir da jeden Tag gelassen hat, für die 560 Mark, die ich da im ersten Lehrjahr bekommen habe. Ja, da hast du mit einer Platte Hasch, ja, da hast du sogar noch Spaß gehabt, wenn du Taschengeld verdient hast. Da ging der, beim Arbeiten ging der Abfuck erst richtig los bei mir dann.
Ja, das war halt auch so ein Thema, was mich auch immer wieder in den Konsum oder was mich halt diesen Konsum nie so reflektieren hat lassen, weil ich konnte in dieser Gesellschaft nur funktionieren, indem ich eigentlich am Ende des Tages alles vergesse. Deswegen bin ich auch heute cool mit dem, was da alles lief, weil in meinem Bekanntenkreis, also ich kann es nicht mal mehr an einer Hand abzählen, wie viele Leute wirklich gestorben sind, weil sie sich das Leben bewusst genommen haben, so weil es am Ende halt für sie nicht mehr erträglich war. Und da sage ich mir, hä, ich habe das einfach gebraucht, diesen Konsum. Wer weiß, was ich sonst gemacht hätte, weil für mich war eben auch diese Gesellschaft für mich so kaputt. Ich habe das nie verstanden, dass man von Montag bis Freitag sich über seine Arbeit aufregt und dann sich aufs Wochenende nur freut und dann von Urlaub zu Urlaub denkt und letztendlich zwischendrin dann von der Rente träumt.
Und das
Und
ist ja als junger Mensch, ist das ja eine Ewigkeit weg. Das macht dann schon sehr depressiv, ne?
ja, und ich konnte da auch nie mitjammern. Also für mich war das immer so, ja, okay, take it or leave it. Und für mich war klar, hey, ich muss entweder mein eigenes Ding machen oder ich jammer da mit. Und das war für mich irgendwie keine Option. Deswegen habe ich mir die Welt so gemacht, wie sie mir gefällt und habe da einfach immer schön kompensiert mit den ganzen, also meine Suchtthemen waren dann letztendlich zu der Zeit, wo ich 18 war und meine Lehre angefangen habe, also ja, 17, 18 rum, war eben das Kiffen, dann Zocken. Also ich habe damals auch schon wirklich extrem viel Nintendo N64 und PlayStation gespielt, ja. Und in der Arbeit, das war eigentlich auch wie ja, wie offener Vollzug, so ein bisschen betreutes Leben, sage ich immer, weil also das erlebe ich heute auch teilweise noch so, dass ich von 8 Stunden, die ich da absitzen muss, teilweise wirklich nur 6 Stunden was zu tun habe, 2 Stunden was zu tun habe, und die restlichen 6 Stunden sitze ich dann da rum und warte eigentlich, dass der Tag vergeht. Und das war auch damals schon so, und ich hatte aber damals auch einen Zugriff aufs Internet, konnte halt dann chatten und so. Und ich habe mich dann angefangen, mit irgendwelchen Mädchen zu treffen, habe dann auch irgendwann meine erste Freundin gehabt und ja, war dann auch so in der Zeit wieder ein bisschen weg von meiner Family, also von meinen Kifferfreunden, habe mich dann wirklich sehr auf diese Beziehung konzentriert. Aber irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich das nicht mehr ausgehalten habe. Also diese Beziehung wurde mir einfach zu viel. Ja, ich hatte halt damals das auch noch nicht so reflektiert, was da alles so passiert. Ja, ich meine, man projiziert ja auch ganz viele Themen, die man mit seinen Eltern zum Beispiel hat, dann auf so eine Beziehung, ja. Und das ist mir natürlich nicht bewusst gewesen. Und irgendwann war dann der Impuls, wieder Gas zu geben mit dem Kiffen, war halt so massiv, dass ich dann diese Beziehung sabotiert und boykottiert habe, wo es nur geht und ging. Und parallel dazu habe ich halt auch oft an den Wochenenden dann wieder den Kontakt zur Family gesucht, um halt wirklich hart Party zu machen. Und da ging es dann halt auch schon los, dass immer mehr so Richtung Partydrogen experimentiert wurde.
Ah ja.
Also
Jetzt wird's richtig interessant.
zum Kiffen kamen halt dann auch hier so Elektropartys, wo es halt dann wirklich auch um hier in München, da waren wir da oft im Ultraschall zum Beispiel. Das ist noch
Ja.
so ein Schuppen aus der Zeit,
Ja.
wo wir oft abgehangen sind. Und ja, da ging es dann. Ging die Ecstasy so immer rum
Ja,
und
also ich war live dabei, als Techno entstanden ist und Sven Veth, Omen und wir sind immer sonntags frühs um 4 Uhr in Story and Gray gefahren. Das ist im Flughafen unten. Und da sind wir halt ohne Scheiß um 4 Uhr morgens hin. Da sind halt die ganzen Kranken von Frankfurt sind dahin um 4 Uhr morgens. Es ging von 4 bis um 12. Und da hast du halt, das sind halt die ganzen Freaks gewesen und da wollten wir halt auch sein. Aber ja, wir waren da, bin ja heute 48 dabei, wo Techno geboren und groß geworden ist. Ja, und halt auch eine Pille, Speed, Koks. So.
Ja, also anfangs waren es bei uns immer so die günstigeren Sachen, ja, also eben vor allem Teile, ja, hast du mal einen Teil und Teile haben wir da wirklich gefressen ohne Ende.
Ja.
Manche waren da auch von der Toleranz her schon extrem, also auf 7 bis 10 Teilen und
Oh
so, also
Gott. Ja.
oder wenn man dann auf dem Weg in die Stadt dann schon, ja, komm, ballern wir uns ein Teil und dann auf Nase, damit es halt schneller
Genau.
reinhaut und so. Also
Ja.
richtig eklig auch
Also
eigentlich,
schon mega
aber.
hohe Toleranz. Eigentlich genauso wie man MDMA oder ja, so nicht konsumieren soll, ne?
Ja,
Ja.
also null, null safer use
Ja.
und auch überhaupt auch kein. Keine Suchtkompetenz in dem Sinn,
Ja,
dass man jetzt überlegt, so warum konsumiere ich das so exzessiv und worauf sollte ich achten, sondern einfach nur gib ihm
gib ihm.
und schauen, was passiert. Ja, also,
Ja.
und halt einfach auch dabei sein, ja, mitmachen, auch Gruppenzwang in einer gewissen Weise, dem man sich aber gar nicht so bewusst wird.
Okay. Also ich erlebe mich da, glaube ich, rückwirkend gesehen eher immer so als Firestarter, weil ich einfach voll die Abenteuerlust habe und mich alles so abgefuckt hat, dass ich einfach, ja, ich war für alles dankbar. Kannte ja auch Leute, die im besetzten Haus gelebt haben und noch nicht gearbeitet und so, ne? Und für mich war das halt keine Option. Oder Punks halt, ne, die betteln gegangen sind und so, ja, das war halt, da waren dann auch Kumpels so, aber ja, keine Option. Aber um den ganzen Frust irgendwie abzubauen, war das für mich mega geil, auch so im Club und richtig weggeballert, tanzen und so. Und wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen, wir sind ja auch so ein bisschen offen für Spiritualität oder was, oder für die großen Menschheitsfragen, für Philosophie und was auch immer. Ich muss dir sagen, ich habe in dem Bereich immer noch viel gemacht später, aber so ekstatisch mit Menschen stundenlang, also 10 Stunden tanzen, alle bewegen sich zum Beat. Und irgendwann hat halt jeder die Kontrolle verloren, aber wir stehen alle zusammen, 10 Stunden zusammen und bewegen uns richtig abspastend zum Beat. Das ist so, muss ich rückwirkend sagen, mit das Spirituellste. Auf der einen Seite natürlich total jeglichen Rahmen sprengend, aber auf der anderen Seite das, was mich da angetatscht hat, war wirklich für mich eine hochspirituelle Erfahrung, wenn du das vielleicht nachvollziehen kannst.
Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also, ja,
Ich habe
also.
da heute noch Sehnsucht danach, weil es so tief ein gemeinschaftlich spirituelles Erlebnis ist über so lange Zeit. Ich sehe es halt heute auch noch mal von der anderen Seite, wo ich weiß, was war das da, was mir da so viel gegeben hat. Für mich war das ein spiritueller Rausch. Mit im Regenwald tanzen sie auch zu Beats und trinken Ayahuasca und so. Und ich habe auch schon erzählt, wo wir dieses Ayahuasca-Trip gemacht haben. Da haben wir auch Musik gemacht und haben dazu getanzt und uns bewegt. Aber mal so 10 Stunden im Club auf dem Level ist einfach extrem hochspirituell auch gewesen. Für mich zumindest. Jeder sieht die Welt ja auch anders. Oder ich kann es
Ja.
auch heute erst rückwirkend sagen. Was war denn da überhaupt los mit mir? Warum ich da so glückselige Momente auch hatte.
Ja, die gab es bei uns zum Teil auch. Also klar, ich kann mich dann auch noch im Club erinnern, wo man wirklich so mehrere Stunden einfach nur am Abdancen ist und sich gegenseitig irgendwie voll labert und eben so, man ist halt auf so einer
Liebe,
Herzfrequenzebene einfach
ja.
verbunden mit den Leuten und das ist aber alles halt fake.
Genau, das ist das Problem, weil das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Dort auf eine ganz extreme Art und Weise, aber dann fährt halt jeder wieder heim und dann geht's da mies und es war halt alles nur fake.
Ja.
Nicht alles, aber im großen und Ganzen ohne die Substanzen und ohne die Musik und ohne die Gemeinsamkeiten und dies, das wäre es halt nicht so gewesen. Na.
Ja, und bei mir war es halt auch so, ich habe mich irgendwie eh schon immer falsch gefühlt, wie auf dem falschen Planeten und im falschen Film und so. Und ich habe halt auch
Ja.
viel einfach gemacht, um das zu vergessen.
Bruder. Ja, ich kann es nachempfinden.
Ja, und genau das wollte ich jetzt sagen. Und das Thema war bei mir immer das Runterkommen. Also ich war immer mega verkatert nach dem Saufen. Ich war auch vom Kiffen oft total verschädelt. Ja, also ich hatte auch Fehltage in der Arbeit ohne Ende. Ich
Okay.
hatte zum Beispiel dann, weil wir hatten dann so Ziele, Jahresziele in der Arbeit und eins meiner Jahresziele war, weniger als 30 Fehltage zu haben, das weiß ich noch. Also es war schon wirklich, ja.
Okay. Was mein Vorteil war mit dem Runterkommen, ich habe mit 18 halt dann schon das Heroin kennengelernt und habe mich recht früh substituieren lassen. Habe teilweise sogar meine Family da. Also ich hatte halt dieses harte Runterkommen dann nicht so, ne?
Ja, das war wahrscheinlich mein Glück, dass ich da immer, für mich, da war so eine Grenze bei mir. Also das war für mich so ein No-Go, das war so ein Tabuthema für mich. Also ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal unbewusst in irgendeiner Tablette oder mit irgendeinem Pulver irgendwas gezogen oder genommen habe, wo was mit drin war.
Ja, oder eine Pille, ja.
Aber ich wollte es nie nehmen und ich hatte dann einen heiden Respekt davor. Und es hätte mir bestimmt auch in der Hinsicht sehr gut getan, also im negativen Sinn,
Ja.
so dass ich dabei geblieben wäre, weil ich halt auch ja immer so psychisch labil halt war und auch zu Psychosen geneigt habe.
Ja,
Und
aber grad umgekehrt hätte dich das warm abgefangen. Und wenn du diese Uppers nimmst, ist das für die Psychosen eher ein Trigger. Und wenn du dann einen Opiatespiegel hast, kriegst du keine Psychosen, weil da ist alles safe, da ist alles warm.
deswegen meine ich ja, da hätte ich mich so wohl drin gefühlt
Genau.
wahrscheinlich, dass ich dieses Leben nie früher oder halt viel später angefangen hätte zu hinterfragen.
Ja. Was meinst du, warum ich
Und
mich da so früh drauf eingelassen habe? Weil dieses Ding, oh, bei meinen Kiffern, jetzt bin ich angekommen, das war das erste Level und leider Gottes war es das zweite Level, aber da musste ich sogar meine Family dann anlügen und musste dann ein Parallelleben im Parallelleben führen. Da hatte ich nur so zwei, drei Buddies in der Family, wo wir dann die Family noch belogen haben und waren dann noch zusätzlich auf Opiate, aber das war noch mal ein Level mehr von. Das ist so nice. Mir war auch klar, dass da eine Sucht entstehen wird wahrscheinlich. Und ich war schon so geil drauf, dass ich wollte es wieder haben. dass ich dann
Ja,
halt,
das ist ja die Büchse der Pandora, oder?
genau,
Also ich
ich
meine,
habe
aber
dann
es ist
bewusst,
einem ja schon auch bewusst irgendwo, dass man
genau,
die aufmacht.
deswegen
Nur es
habe ich
ist einem
ja,
halt egal.
genau, ich habe dann relativ schnell, wo ich dann ein paar Mal in der offenen Drogenszene war, habe da Zeug geholt und so und habe mir da die Zombies angeguckt. Habe ich halt meinen Verstand wieder benutzt und habe dann gemerkt, okay, da musst du zum Arzt gehen, musst sagen, du bist heroinabhängig, dann kriegst du ein Viertel Liter Koteinsaft mit nach Hause. Und das ist auch richtig krass gewesen damals, dieser Koteinsaft. Und ja, muss ich nicht kriminell werden, muss ich nicht irgendwas. Ich muss halt alle 2 Wochen oder jede Woche musste ich zum Arzt und habe quasi die Substitution für mich schon mir geholt, bevor ich es überhaupt musste. Also bevor ich richtig auf Heroin war und bevor ich die richtigen Affen hatte, hatte ich schon einen Substitutionsplatz, um da gar keinen ersten Aff zu kriegen. Verstehst du, wie mies
Ja.
eigentlich?
Du
Ich
hast
muss.
schon vorgesorgt, dass das auf keinen Fall abreißt, dieser
Ich
Film.
habe geguckt, dass der Laden läuft und habe meine Intelligenz benutzt, das zu kriegen, was ich will. Und ich wollte mich einfach nur gut fühlen und wollte mich hier aus der Welt schießen, weil die Welt scheiße ist. Also,
Ja.
schon, es war jetzt nicht, dass ich da reingestolpert bin. Klar, dass ich es erst mal kennengelernt habe und dann mich getraut habe, es zu nehmen. Okay, aber dann ratzfatz das ganze Ding gesagt, okay, dann machen wir das Game, aber richtig. Ich habe da nicht so vor zu werden wie die auf der offenen Drogenszene.
Ja, also dass irgendwie das Zeug ausging, das kenne ich auch. Also dass das auf jeden Fall keine Option war hier. Ich meine, da war immer genug da. Also wir haben da auch, ich weiß nicht, was so der Tagesbedarf war, aber mit Sicherheit so um die 4, 5 Gramm oder so. Also
Von?
von Gras jetzt. Das war so der Standard,
Genau.
der Standardpegel.
Ja, Kiffen war bei uns immer da, ohne Ende. Das haben wir auch im Riesenfreundeskreis, sage ich mal so, weiter vertickt. Also wir haben nie an Fremde vertickt oder so. Das war alles. Wir waren halt bekannt wie bunte Hunde in den verschiedensten Szenen. Und da haben wir halt quasi Gras oder viel Hasch war es früher. Früher hat man mehr Hasch gehabt als Gras. Ja, das war immer in Hülle und Fülle da. Und dann gingen halt die Uppers noch mit dazu. Und dann ging das Ganze nochmal auf ein anderes Level. Aber ich war ja sowieso schon jenseits von Gut und Böse, aber sehr glücklich dabei.
Ja, also bei mir ist vielleicht jetzt vorhin auch so kurzzeitig der Eindruck entstanden, dass das so eine Gruppenzwanggeschichte bei mir war. Der hat natürlich latent schon mit reingespielt, aber ich sag mal, das wirkt ja auf jeden aus meiner heutigen Sicht. Also, weil der Gruppenzwang ist ja von Anfang an schon da. Ja, wenn du irgendwie mit deinem Leben oder mit deinen negativen Emotionen nicht zurechtkommst, ja, dann konsumier halt, egal was jetzt, um es mal grob zu sagen.
Ja, und wenn's Fernsehgucken ist oder sonst was, ja.
Genau, was weiß ich, hol dir einen runter,
Ja,
zock was,
ja.
kauf was, sauf dir einen an, kiff was.
Ja.
Ja, also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht gerade, oder mich überrascht es nicht, dass jetzt gerade, ohne jetzt tiefer auf diese politische Lage zu gehen, dass jetzt ausgerechnet Gras legalisiert werden soll, weil,
Valium fürs Volk.
genau.
Ja. Genau,
Ja,
das
und
wird jetzt den Rahmen sprengen, weil da gibt es auch Vor- und Nachteile von dem Ganzen. Aber wir sind jetzt schon über eine Stunde. Und ich würde auch sagen, wir machen da einfach 2 Episoden draus. Dann machen wir die eine, wie ging's rein und die andere, wie geht's raus, weil ich weiß, dass da noch richtig interessante Sachen kommen mit dem Ding, wie geht's raus oder wie ist es heute?
genau, das ist ja eigentlich immer noch so die Einleitung bei mir
Absolut, wir
und
machen da safe einfach
jetzt nimmt
zwei.
die Kiste langsam ein bisschen Fahrt auf.
Also komm, dann lass uns gucken, dass wir da nochmal, wie ging's rein? Erzähl da bitte gerade nochmal fertig, dass wir das auf jeden Fall dann in der Episode noch alles drin haben.
Also, wir sind jetzt in der Feierzeit,
Ja.
so die Phase, dass ich nur kiff, habe ich dann, ist jetzt schon wieder hinter mir. Also es ist jetzt, ich bin schon im polytoxischen Bereich.
Ja.
Ja, also ich habe einen Mischkonsum von meinen, ja, 4, 5 Gramm Gras täglich und auf Partys halt dann immer irgendwelche Uppers, sei es jetzt Ecstasy, Speed. Das war dann auch, so langsam war dann auch das Geld da, um so in Richtung Kokain so zu schnüffeln, ja, und ich hatte da auch eine Connection, die da hin und wieder mal was aufgestellt hat. Und genau, und Alkohol war halt dann auch schon wieder ein Thema, also
Ja gut,
auch
wenn du
immer
auf
wieder.
Speed bist oder auf irgendwas, dann trinkst du halt Alkohol so nebenbei, hast du was zum Anstoßen, du hast eine Flasche, wo du in der Hand hältst oder einen Cocktail oder irgendwas, aber das kriegst du ja gar nicht mehr groß mit. Na.
Genau, und ja, und dann kamen halt so die ersten Erfahrungen mit Koks, und das war dann so das, wo es für mich, ja, da habe ich irgendwie so gedacht, ich habe da jetzt so meine Droge gefunden. War so auf meinem Gangsterfilm auch irgendwie, und Koks ziehen und kiffen, und konnte halt auch alles schön vergessen, und ja, da ging dann das
Koks.
Partyleben richtig los, und ich habe mir dann irgendwie zur Aufgabe gemacht, so, ich wollte irgendwie das beste Koks finden, das es halt gibt, ja, und habe halt dann da angefangen, einfach ständig mir irgendwas aufzustellen und da Qualitätsvergleiche zu machen. Gar nicht jetzt so auf irgendeinem Safer Use oder Reinheitsgrad, sondern einfach, was halt so mein subjektives Empfinden ist. Ja,
Ja, so als kleines persönliches Game, weil du das leisten kannst, weil es geil
So eine
ist.
Challenge, die nie endet
Ja,
eigentlich, ja.
aber Koks hat halt auch eine unheimliche Suchtpotenzial, also von dem Craving her und so ist ja Koks, wenn man sich darauf einlässt, ja, das ist schon heftig, also Koks ist, da wirst du gierig.
Ja, das ist echt krass. Also,
Ja.
ja, aber das war wirklich zu der Zeit auch für mich noch gar nicht so verfügbar. Nur es ging halt da auch wirklich los, dass ich dann da immer wieder Bock hatte, und wenn da was herging, dann habe ich immer zugeschlagen, und das, wie du schon sagst, das ist halt dann auch was, wo ich mich nie beherrschen konnte. Also eben, ich konnte mir jetzt nicht sagen, ich lege mir ein, zwei Nasen auf und den Rest packe ich weg und hebe es dann für irgendwann auf, sondern was da war, wurde wegkonsumiert. Ja.
Das hat, glaube ich, schon jeder versucht und noch keiner geschafft.
Ja. Ja, und es wurde halt auch fleißig weiter experimentiert. Wir haben halt dann auch alle möglichen legalen Sachen mal ausprobiert. Dieses, wie hieß dieses Aztekenkraut da? Kennst du das?
Dieses Zauberbalsam, Salbei.
Salbei-Balsam, genau, und
Salbei,
auch
ja.
mal Stechapfel und
Genau.
also
Ich habe ja eine
lauter so
Folge gemacht
Geschichten.
über Naturdrogen. Da ging es ja von Negativbeispiel Stechapfel auf Positivbeispiel mit super Set und Setting Ayahuasca-Konsum. Aber Stechapfel ist doch richtig dumm. Du erinnerst dich an nichts. Kannst danach nicht mehr lesen, weil du nicht mehr gescheit sehen kannst, 2 Tage. Und ja, auch während dem Rausch kriegst du ja eigentlich gar nicht mit, dass du drauf bist. Also es, oder wie hast du das empfunden?
Ja, ich glaube, wir hatten da in dem Sinn Glück, weil das bei uns gar nicht gewirkt hat, oder
Ah, okay,
bei mir halt
Alter,
nicht.
ist voll für den Arsch. Ist das Dümmste, was du machen kannst. Du machst dich nur zum Kasper für die anderen und das war's. Na super.
Ja.
Aber
Ja,
erzähl
aber
mal
dieses
weiter.
Salvia, das war schon heftiger. So, das haben wir halt dann auch bei mir im Zimmer da. Also, das Ganze hat sich eh hauptsächlich bei mir im Zimmer abgespielt,
Okay.
weil, also ich bin dann mit meiner Mutter umgezogen. Da war ich 15 und hatte dann so einen ausgebauten Dachspeicher mit eigenem Bad und relativ großem Zimmer. Das hatte bestimmt so 25 Quadratmeter
Cool.
und mit 2 Dachfenstern. Und ja, da haben wir halt immer da oben geraucht, gekifft, und wir hingen da oft mit 10 Mann ab, und es war immer Halligalli, und
Warst du
ja,
die
meine.
Zentrale?
Ja, genau, so. Ich war größtenteils die Zentrale, wir waren auch öfter bei anderen Leuten und so, aber es
Ja.
war schon auch so eine richtige Abflackbude, und ich habe mich damals auch total toll gefühlt, weil ja alle immer bei mir waren. Im Endeffekt ist es ja dann auch so, man nutzt es ja auch aus, ja, man kann da chillen, man hat da seine Ruhe, man flackt da rum.
Ja.
Ich hatte oft immer die Action mit Getränke organisieren, und
Ja, der
ja,
Gastgeber
also.
ist der Arsch, ne?
Ja, auch Leergut, was ich da Leergut aus der Bude rausgetragen habe, das war nicht mehr normal.
Und deine Aschenbecher und die Bong sauber machen und was weiß
Ja,
ich. Ja,
richtig.
kein Arsch will's machen. Geht schon nichts mehr durch. So verschmockt ist das Ding und irgendeiner muss es ja sauber machen. Aber ich wäre
Ja,
damals auch gern
das.
mit dir befreundet gewesen, glaube ich.
Ja, und ich hatte immer eine saubere Bong. Ja,
Ah.
da war ich wirklich ein bisschen pingelig und
Ja,
so.
da gab's diese und diese Kiffer, ne? Da hatten wir
Ja, das
auch
hat
bei
mir überhaupt
uns.
nicht getaugt, wenn die
Ja, ja,
vergrindet war
ja.
da. Aber ich war schon auch so, ich habe es dann die Leute schon auch spüren lassen, dass ich das Sagen habe, und das hat mir dann schon auch getaugt. Und auch wenn dann irgendwelche Leute zum Kaufen kamen oder so, die mussten dann Topf saugen und so, ob sie wollten oder nicht.
Ja.
Und dann wurde auch ein Foto gemacht und so. Ich hatte wirklich bei den Leuten, wo ich mir nicht so sicher war, auch immer ein bisschen mal so ein Backup-Plan, falls mich da irgendwer hinhängen wollte oder so.
Was ist das schon
Und
wieder so wie beim Stefan und bei mir auch so? Ist schon auch viel mit Überlegung dabei und wird ein Haufen Intelligenz in das Game reingegeben, ne? Und Energie.
ja, weil ja auch irgendwo klar ist, dass es ein Spiel mit dem Feuer ist. Ja.
Genau.
Und
Interessant.
ja.
War das dann schon so der Höhepunkt von deiner Drogenkarriere oder?
Also nein, war er noch nicht. So, das war eigentlich immer noch so die Einleitung. Ich hatte halt immer wieder so Phasen, ja, und also habe mich dann immer wieder mit Zocken und Kiffen auch wieder so ein bisschen runterreguliert, und das Ganze hat sich dann auch wieder über ein paar Monate normalisiert, meistens dann auch in Verbindung mit einer Beziehung. Ja, dann, also irgendwann ging ja dann meine erste Beziehung in die Brüche, da war ich so 20 rum, und dann habe ich da wieder Gas gegeben, von 20 bis 22 oder so, dann hatte ich wieder eine Beziehung, die ging dann wieder 3 Jahre, die ging dann auch wieder in die Brüche,
Ja.
und so hat sich das dann die ganze Zeit, der Pegel hat sich halt so aufrechterhalten, und ja, die Toleranz, und ich wusste halt dann auch immer mehr, was mir taugt und was mir nicht taugt. Und ja, so damit habe ich mich dann eigentlich so über die Jahre entwickelt, oder mein Konsum hat sich entwickelt.
Okay.
Aber was ich noch erzählen wollte, weil genau nach meiner ersten Beziehung, ich habe ja schon erzählt, dass ich immer so ein bisschen psychisch labil war.
Ja.
Und nach meiner ersten Beziehung habe ich mich dann auch wieder voll auf meine Family, also auf diesen Freundeskreis gestürzt, habe da auch immer versucht, bei jeder Party dabei zu sein und so. Und
Ja.
ich habe dann auch schon gemerkt, so teilweise war es halt den Leuten auch schon zu viel, weil wenn ich nicht drauf war, dann war ich anstrengend, und wenn ich drauf war, war ich auch anstrengend und so.
Okay.
Und habe mich dann auch teilweise so übervorteilt gefühlt, und hab immer irgendwelche Stimmen im Kopf gehabt und so, ja.
Ja.
Also habe immer so meinen Film auch geschoben, und dadurch, dass wir halt dann auch immer so viel rumexperimentiert haben, kam es dann irgendwann mal zu dem Abend so, wo halt das Ganze wirklich gegen die Wand gefahren ist, und das will ich jetzt noch abschließend erzählen.
Okay.
Ja, also es war so, wir haben uns halt Pilze besorgt. Davor haben wir immer mexikanische genommen, das war alles super gut vertragen und keine Probleme.
Ja.
Und an dem Abend haben wir uns halt hawaiianische besorgt,
Okay.
jeder für jeden Gramm, und ich hatte ein halbes Gramm genommen. Und wir haben halt wie immer bei mir oben in der Bude geflackt, also schon mal nicht auf ein gutes Setting geachtet.
Ja.
Also einfach in der Umgebung, wo ich mich nicht sicher fühlen konnte oder halt immer aufpassen musste.
Ja, genau.
Und
Warst du ja der
ja,
Gastgeber.
ich war der Gastgeber, wir waren damit insgesamt 5 oder 6 Leuten, alle auf Pilzen. Also es war auch keiner dabei, der jetzt irgendwie noch den Überblick behalten konnte.
Kein Tripsitter.
Ja, genau. Wobei, ich glaube, das hätte dann in dem Moment dann auch nicht mehr geholfen. Auf jeden Fall hatte ich ja noch ein halbes Gramm übrig, und ich glaube, so nach 1,5 Stunden oder so haben wir uns dann eine Pizza gemacht. Und ich habe dann irgendwie in meinem Film, ich habe schon gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich schon total unterwegs bin, habe mir noch das halbe Gramm auf die Pizza gehauen, habe das dann noch mit der Pizza gefuttert. Und irgendwann hat das Zeug halt so massiv angefangen zu schieben, dass ich in meinem Zimmer angefangen habe zu randalieren, ne? Also
Ui.
ich habe dann da angefangen, den Tisch umzuschmeißen und so. Am Anfang fanden es auch alle noch lustig, aber ich habe halt nicht mehr, ich habe halt die Kontrolle einfach verloren und habe halt nicht mehr, ich habe halt kein Ende mehr gesehen und habe da immer mehr zerstört und so.
Ja.
Und irgendwann dann hatte ich auch keine Klamotten mehr an, so, und dann bin ich da nackig in meinem Zimmer gewesen, habe da das ganze Zimmer zerstört. Und irgendwann ist es natürlich meinen Eltern aufgefallen, weil die ja unten saßen und Fernseh geschaut haben,
Ja.
ne? Und dann ist das Ganze in einem Desaster geendet, wo ich kurz davor war, vom Balkon zu hüpfen, weil ich wirklich dachte, ich kann fliegen. Also so diese klassische
Klassiker.
Klassiker eigentlich,
Du
ja.
bist aber der
Und
Erste, der mir davon erzählt, aus einer Ich-Perspektive, sonst kenne ich das immer nur als Gerücht. Ja, erzähl.
ja, und
Die
ich
Eltern
hatte dann
standen
letztendlich,
irgendwann da, wahrscheinlich bei.
also meine Eltern standen da, für die ist halt eine Welt zusammengebrochen, weil
Ja.
ihre Illusion jetzt letztendlich komplett zerstört war.
Ja.
Ja, und war aber in dem Moment jetzt erstmal nicht so wichtig, so, weil ich war ja da einfach out of control und meine Mutter hat dann einen Notarzt gerufen. Der kam dann
Scheiße.
auch, die haben mir dann irgendwas reingepumpt und so. Und ja, sie saß dann bei mir am Bett und ich konnte dann da auch pennen. So, die meisten von den Leuten, die halt da waren, die haben sich halt dann aus dem Staub gemacht.
Na klar.
Oder eigentlich alle.
Ja.
Also es war eh so, dass dieser Austicker, der kam in der Zeit, wo halt drei Leute weg waren. Mitunter halt auch so einer meiner besten Freunde, der war halt in dem Moment da nicht da und dann ist halt dieser Film so massiv,
Der
hat
hätte
er
dir
so
vielleicht noch helfen
angeschoben.
können, so.
Ja, der kam dann auch dazu, aber da war ich dann schon so in meinem, da war ich dann schon so in meinem Film drin, dass ich da einfach überhaupt keine Chance mehr hatte. Also der konnte mich da auch nicht mehr rausziehen.
Ja.
Und ja, das Ende vom Lied war halt einfach, dass ich da, glaube ich, ein paar Valium bekommen habe und dann habe ich in meinem Bett gepennt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dann stand ich erstmal da, eine Welt voller Scherben, ja. Also dieses ganze Party-High-Life-Leben war von heute auf morgen einfach mal zerstört worden und
Richtiger Abfuck.
richtiger Abfuck und ich konnte es halt auch irgendwie überhaupt nicht lustig finden. Also
Na klar.
so wie man es jetzt zum Beispiel nach einem harten
Ja.
Alk-Abend oder so sieht, da macht man ja teilweise auch Blödsinn ohne Ende, aber es ist dann immer noch gesellschaftlich akzeptierter, wenn
Ja.
man
Ja,
irgendwie.
da ist ja Scham und was weiß ich, was alles für Gedanken dabei bestimmt, wo man erstmal gar nicht mehr klarkommt am nächsten Tag, ne?
Ja, genau, also das. Ich habe mich natürlich in Grund und Boden geschämt, ja, und ich habe halt auch in diesem Moment diesen kompletten Freundeskreis oder meine Family habe ich dann verloren damit.
Komm.
Und ja, also ich habe mich halt selber dann auch total isoliert
Ah ja,
und
wollte gerade
auch.
sagen, weil wenn es von denen ausgegangen wären, dann wären es sowas, was sind das für Buddies? Aber klar, wenn du für dich, wenn in dir was zerbrochen ist und du dich da nicht mehr getraut hast und den Kontakt zurückgefahren hast, dann kann ich das eher nachvollziehen, ja.
Genau, das war halt dann auch so, ich war halt in diesem Loch drin und ja, ich konnte denen nicht mehr in die Augen schauen und es war irgendwie alles total unentspannt und wir konnten da auch irgendwie das nicht reflektieren, so dass wir irgendwie, es gab auch gar keine Anstrengungen in die Richtung
Okay,
und
oh, wie traurig. Oh, echt. Scheiße.
ja, und so aus heutiger Sicht war es halt auch gut, weil ich meine, zum einen ist diese Illusion von dieser großen Family da geendet, wo sie früher oder später so oder so geendet wäre.
Ja, wie alt warst denn
Und
du da?
da war ich, das ist eine gute Frage, aber da muss ich so
Circa.
21, 20,
Ah,
21
okay.
rum gewesen sein.
Bei mir war das alles viel später. Da war ich habe mit meiner Family Gas gegeben. Da war ich 26, 7, 26. Und dann habe ich noch mal ein bisschen alleine dieses Abba feiern gelassen. War aber halt noch opiateabhängig, ne? Aber ich sag mal, bis 26, 27 haben mir Gras gegeben. Peter Pan-Syndrom.
Ja, und ich habe ja dann auch weiterhin Gas gegeben, aber halt für mich allein. Und um
Wie?
das alles dann zu verdrängen, habe ich halt einfach gekifft, was das Zeug hält.
Ja.
Und habe mich in meinen virtuellen Zockerwelten dann da verloren. Ich habe dann damals Call of Duty ge gezockt ohne Ende.
Ja.
Meistens so am Abend dann immer mehrere Bier dazu gesoffen, hatte dann irgendwie so einen Clan, mit dem ich halt dann immer viel Zeit verbracht habe.
Ja.
Und mich halt in die virtuelle Welt gestürzt und halt bloß nicht über das Ganze nachdenken und
Ja.
auch nicht reflektieren. Und für mich war halt auch, also so eine schulpsychologische Therapie war auch für mich, obwohl ich wusste, dass ich Hilfe brauche, habe ich das immer abgelehnt. Das war für mich, da hat kein Weg hingeführt und ich hätte auch jede Behandlung mit irgendwelchen Medikamenten hätte ich abgelehnt. Also
Ja.
für mich war es auch keine Option, irgendwie Antidepressiva oder irgendwas zu nehmen, sondern ich musste einfach mit dieser Story klarkommen und irgendwie wieder auf die Bahn.
Hast du gedacht halt damals?
Ja, genau. Also
Ja.
ja, ich habe mir das halt nicht erlaubt. Ich meine, auch das ist ja auch so ein Widerspruch in sich. Einerseits konsumierte ich da irgendwie ständig irgendwelche Partydrogen, aber wenn es dann darum geht, mal irgendwie
Ja.
Medikamente zu nehmen, so, das war für mich kein Weg.
Ja.
Ja,
Okay.
und
Wie lange hast du das dann so noch gemacht?
ach, das ging lange. Also das ging dann wirklich so 5, 6 Jahre. Also eben dazwischen dann auch noch eine Beziehung gehabt und mich da wieder abgelenkt
Ja.
und dann mich auch wieder voll gefressen. Also ich war dann auch so, bis ich 20, 21 war, war ich dann auch vom Gewicht her normal und dann habe ich auch irgendwann wieder das Arbeiten angefangen. Ja, also was heißt wieder? Ich hatte ja dann nach meiner Ausbildung habe ich ein Zivi gemacht und hatte da auch noch mal eine krasse Phase in dem Zivi, da hatte ich dann auch noch mal einen heftigen Unfall. So, aber vielleicht erzähle ich das dann auch alles noch mal ausführlicher
Ja, genau. Ich hätte mir
im nächsten
genau,
Teil.
genau. Wir sind nämlich jetzt wirklich schon auch bei 1,25. Es wird dann für den Hörer wahrscheinlich anstrengend. Aber ja, ich denke, vom dramaturgischen Bogen her sind wir jetzt dann wirklich schon an einem Punkt angekommen, wo wir uns der Spitze schon genähert haben, ne?
Nein.
Also gut,
Also, das ist
dann machen wir einfach,
ungefähr die Hälfte.
Alter, dann ja, machen wir das jetzt mal heute zu und machen gleich noch mal weiter. Ich sag jetzt gerade mal, ihr wisst ja, die nächste Episode ist dann wieder mit dem Chris. Wir verabschieden uns mal für heute und ja, seid gespannt dann, wie es weitergeht nächste Woche. Dann sage ich mal ciao da draußen und ciao Chris.
Ja, ciao Alex. Danke.